Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Ja, wer schon einmal einem kleinen Kind beim Vorlesen zugeschaut hat, weiß, manche Bücher verschwinden heimlich, still und leise in der Bücherecke und andere werden wieder und wieder hervorgeholt, bis die Ecken abgewetzt sind und ja, man den ein oder anderen Fingerfleck sieht. Und unser heutiger Gast, die in München lebende Künstlerin Susanne Strasser, sie macht genau solche Bücher, die immer wieder rausgeholt werden. Herzlich willkommen, liebe Susanne.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Claudia. Ich vermisse hier zu sein.
Du zeichnest und schreibst inzwischen ja schon über 20 Jahre Geschichten für Kinder und deine Bilder- und Pappbilderbücher sind in Kindergärten, in Kinderzimmern, in Bibliotheken, in aller Welt zu Hause. Ich habe irgendwas gelesen von Neuseeland bis China, Brasilien, Polen, wo überall auf der Welt. Und sie zeichnet aus, dass sie so ganz ohne Klappen, ohne Geräusche, ohne Knöpfe, ohne großen, ich sage mal, Firlefanz auskommen. Das Rätsels Lösung scheint da ganz einfach, beziehungsweise ob es so einfach ist, das können wir vielleicht gleich noch klären. Eine vollkommene Reduktion in Form, Sprache und immer eine Prise subtiler Humor. Das hat sich entwickelt und ist bestimmt schwere Arbeit, die dahinter steckt und kommt auch nicht von heute auf morgen. Aber Susanne, wie macht man das?
Ja, wie macht man das? Das ist immer so diese Frage oder Suche nach dem Heiligen Gral. Wie kommt man auf Ideen oder wie macht man das? Also ich versuche einfach auf Augenhöhe mit den Kindern zu sein. Das ist einfach so mein Credo. Gerade bei meinen Pappbilderbüchern gehe ich sehr genau vor und gucke, was sind die Erfahrungen, die Kinder in diesem Alter machen? Was können sie schon verstehen? Und das ist so meine Ausgangsbasis, um eine Geschichte zu entwickeln. Und dann ist es einfach wirklich viel Nachdenken und Ausprobieren und immer wieder zu hinterfragen, passt das jetzt? Ist das was, was kleine zweijährige Kinder abholt?
Wie entsteht aus einem Blatt Papier Farbe und immer so ein paar lautmalerische Worte eine Geschichte, die ja, 2- bis 3-jährige Kinder, würde ich sagen, ja in China und in Brasilien genauso abholt wie hier.
Ja, also es war natürlich auch für mich verblüffend, dass es wirklich auch so international so gut funktioniert. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Also das eine ist natürlich eben, dass ich mir eine Geschichte überlege, die aus dem unmittelbaren Erfahrungshorizont von Kindern ist, dass es eine Geschichte ist, die einen gewissen Spannungsbogen schlägt. Also ich glaube, das ist auch so ein gewisses, ich behaupte jetzt einmal so ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich halt eine sehr hohe Erwartung aufbaue bis zu so einem Höhepunkt, den ich dann breche. Also diese Erwartung wird gebrochen auf unerwartete oder überraschende Weise und dann löst sich es aber natürlich in ein Happy End auf, wenn man natürlich Zweijährige nicht mit einer Erwartung allein lassen kann oder dann diese Erwartung nicht erfüllen kann. Das wäre ja fürchterlich. Genau, und dann sind natürlich diese Kinder mitten im Spracherwerb und so versuche ich halt dadurch, dass der Text sehr lautmalerisch und auch sehr redundant ist, also sich immer auch wiederholt, können die Kinder dann sehr, sehr schnell mitsprechen und Kinder gewinnen dann Selbstvertrauen, indem sie dann einfach auch schon wissen, was als nächstes kommt. Ja, also so funktionieren einfach diese Geschichten.
Ich glaube, man würde einfach ganz gerne jetzt wissen, wie so eine Geschichte beginnt und aufhört. Du hast eine deiner ersten Pappbilder Buchgeschichten mitgebracht, so weit oben.
Genau, das war das allererste Buch aus dieser mittlerweile Reihe, in Anführungsstrichen, mittlerweile werden diese Pappbilderbücher ja wie eine Reihe wahrgenommen und das habe ich damals für meinen ersten Sohn gemacht. Also ich lese einfach mal ein Stück vor. So weit oben. Der Bär hat Hunger. Lecker. Ein Kuchen. Doch der Kuchen ist so weit oben. Und der Bär ist so weit unten, kommt das Schwein und schwupps springt auf den Bären. Doch der Kuchen ist so weit oben und das Schwein und der Bär sind so weit unten. Kommt der Hund und hopp springt auf das Schwein. Doch der Kuchen ist so weit oben und der Hund und das Schwein und der Bär sind so weit unten. Kommt der Hase und hoppeldi hopp springt auf den Hund. Doch der Kuchen ist so weit oben. Und der Hase und der Hund und das Schwein und der Bär sind so weit unten. Kommt das Huhn. Und Flitterflatter springt auf den Hasen. Doch der Kuchen ist so weit oben. Und das Huhn und der Hase und der Hund und das Schwein und der Bär sind so weit unten. Kommt der Frosch. Und plitsch, platsch springt auf das Huhn. Doch der Kuchen ist immer noch so weit oben. Und der Frosch und das Huhn und der Hase und der Hund und das Schwein und der Bär sind so weit unten. Kommt das Kind und zack, nimmt den Kuchen. Und wusch, Fenster zu. Oh, Tür auf, Kuchen für alle. lecker.
Ja, wunderbar. Also ich denke, es wird in kürzester Zeit jedes Kind mitsprechen wollen und mitbuchstabieren wollen. Was sind da die Erfahrungen, die du in den Workshops oder Lesungen machst?
Ich merke, dass das eigentlich sehr gut funktioniert. Also gerade wenn ein Satz immer wiederholt wird, dann können die Kinder, die steigen dann eigentlich so bei, nach der dritten, vierten Seite steigen die einfach mit ein und wiederholen das, was ich halt schon vorgegeben habe. Und das ist dann wirklich so eine Gruppendynamik, die dadurch entsteht. Es freut mich dann auch, wenn ich sehe, dass das, was ich mir da ausgedacht habe, dass das dann auch wirklich in der Praxis funktioniert.
Es kommen auch immer dann Kinder vor, die irgendeinen Impuls geben, der zur Rettung beiträgt, oder?
Also das Kind ist, das ist immer das Gleiche. Mhm. Und es heißt auch nur Kind. Es ist praktisch wie eine Art Gattung, wie Bär, Hund, Katze, Maus. Ein Freund auf Augenhöhe der Tiere. Aber es stimmt, das Kind bringt manchmal so ein bisschen Chaos mit rein oder bringt diese überraschende Wendung. Nicht bei allen Büchern, aber bei einigen ist das Kind so das Zögling an der Waage, was plötzlich dann was Unerwartetes macht und diese Wendung auslöst.
Jetzt richten sich deine Pappbilderbücher ja eher an ganz kleine Kinder, aber wenn man so den Beginn deiner Karriere anschaut, da entdeckt man beispielsweise eine Diplomarbeit, wenn Gwendolin nachts schlafen geht, die bei Kunstmann erschienen ist. Und das ist doch schon ein sehr schwarzhumoriges Erwachsenenbuch. Da tobt der gnadenlose Spielzeugkrieg, das Krokodil frisst die Ente, der Marionettenkasper muss hängen. Der Goldfisch ergreift von selbst die Flucht und den Hasen überfährt die Lego-Eisenbahn. Mich hat es so ein bisschen an die Grausamkeiten von Märchen oder die Märchen gerne nachgesagt werden oder fantastischen Erzählungen im 19. Jahrhundert erinnert. Was hat dich denn da bewegt, mit dem Erwachsenenbuch einzusteigen?
Du hast ja gesagt, es war meine Diplomarbeit an der Fachhochschule in München und es war natürlich jetzt nie Sinn und Zweck dieses Buches, dass das irgendwie auf den Markt kommt. Also es hatte jetzt, ich habe damit keine Absicht in der Richtung verfolgt und dass es dann schlussendlich veröffentlicht wurde mit neuen Texten, das war für mich sehr überraschend und natürlich auch eine schöne Sache, aber war halt nie so geplant. Ich wollte halt diese Geschichte erzählen und das Buch hieß auch damals noch ganz anders. Nämlich, manchmal ließen sie es auch wie einen Unfall aussehen. Okay. Das war der ursprüngliche Titel und es gab eben auch andere Texte, die noch verknappt waren. Aber wenn man so das Buch anschaut, so ist tatsächlich, also ich sehe das so in der Rückschau, da auch schon so eine Verknappung drin. Also wenn man meine ursprüngliche Diplomarbeit sieht, das ist jetzt nicht das finale Buch, was dann im Buchhandel erschienen ist. Da gibt es auch schon ja eben diese Reduziertheit in den Bildern und auch die Technik, mit der ich da gearbeitet habe, die wende ich heute noch an in diesen Pappbilderbüchern. Also irgendwie war da schon auch so ein Grundstein gelegt.
Apropos Technik, ich bin keine Expertin für Technik, aber es sind ja analoge und digitale Momente zu erkennen.
Die Pappbilderbücher, die ich da mache, sind eigentlich sehr aufwendig, auch wenn man es fast nicht vermuten würde. Denn die Konturen, also die schwarzen Linien, die man bei den Figuren sehen kann, die werden manuell gedruckt. Die Technik nennt sich Monotypie und da nimmt man Linoldruckfarbe. Also ich verwende Linoldruckfarbe und walzt eine Glasplatte mit Farbe ein. Mhm. sodass es nicht zu feucht ist, legt ein Blatt Papier drauf und zeichnet hinten drauf. Und dann ist das praktisch so ein Abklatschverfahren, sodass auf der anderen Seite des Papiers drückt sich dann die Farbe auf das Blatt Papier, diese Kontur dann. Diese ganzen Drucke, die ich dann mache, scanne ich ein und koloriere die dann digital im Photoshop, sodass das so ein Zusammenspiel aus handwerklichen und digitalen Techniken ist.
Trotzdem möchte ich noch mal kurz zurückkommen auf deine Märchenaffinität. Mir persönlich ist als erstes Buch überhaupt von dir aufgefallen, damals das Märchen von der Prinzessin, die unbedingt in einem Märchenbuch vorkommen wollte. Wir hatten es damals auf die Auswahlliste vom Nachwuchspreis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur gesetzt. Und ich meine, es war irgendwie auch im Umfeld von dem Jubiläum der Kinder- und Hausmärchen damals. Das Bilderbuch wurde ja auch verfilmt. Hat denn diese Erfahrung auch der Verfilmung irgendwie deine Arbeit verändert?
Meine eigentliche Arbeit, würde ich sagen, hat es nicht verändert, überhaupt nicht. Aber der Umgang mit Verträgen, ich halte mich jetzt ein wenig bedeckt. Also ich habe einiges daraus gelernt, muss ich wirklich sagen. Es war so eine gemischte Erfahrung. Also es war natürlich toll zu sagen, okay, mein Bilderbuch ist verfilmt worden. Ich war bei der Premiere im Matheser mit dabei, aber bin da über den roten Teppich gestaxt mit dem Team. War auch einmal bei den Dreharbeiten dabei im Münchner Rathaus, weil überwiegend waren die Dreharbeiten in Südtirol. Mhm. Also das war schon spannend, also dieses Umfeld auch mal zu erleben. Aber es ist schon ganz anderes als in der Verlagswelt. Und also waren unschöne Momente, die ich jetzt auch nicht unbedingt hier preisgeben will. Aber was ich wirklich daraus mitgenommen habe, ist, was nichts kostet, ist nichts wert. Ein Satz, den ich mir so für mich auf die Fahne geschrieben habe. Denn
dabei sind deine Bücher unbezahlbar. Würde wahrscheinlich jedes Kind unterschreiben. Ich finde es ganz toll, dass vor allem auch der Kinderalltag eine wichtige Rolle bei dir spielt. Diese Augenhöhe, die du ansprichst, wenn man ja häufig doch den Erwachsenen im Hinterkopf hat. Aber da stehen bei dir wirklich doch die Kinder im Vordergrund. Und das zeigt sich aber auch in einem Bilderbuch, das ich sehr schätze, Wie war es heute, wo es um den Kindergartenalltag geht mit der Nicola Huppertz. Sie hat es letztes Jahr bei uns vorgestellt in den Sommerkursen auf Schloss Hirschberg. Und jetzt ähnlich wieder bei Gute Quatschnacht, geschrieben von Jussi Jubitsch. Und was mir auch auffällt, außer dem Alltag, es tauchen immer wieder diese Rituale auf, die dir irgendwie wichtig sind. Oder der Übergang von laut in leise. So der Alltag, der sehr geräuschvoll sein kann. Und dann aber doch nochmal das Nachdenken und das Gehen ins Fantastische. Das finde ich eine spannende Geschichte. Sind dir wichtig, die Rituale, oder gehört das einfach zu der Produktion von Bilderbüchern für ganz Kleine?
Da muss man natürlich dazu sagen, dass die Texte jetzt jemand anders geschrieben hat. Ich kriege den Text dann vom Verlag in der Regel, und da ist dann schon so, ist das was mich einfach berührt. Also wenn ich den Text zum ersten Mal lese, dann muss da einfach schon irgendwie so eine gewisse Bildwelt in mir entstehen beim ersten Lesen. Und wenn das gar nicht passiert, wenn es mich gar nicht berührt, dann lasse ich eigentlich meistens die Finger davon, muss ich sagen. Und bei den beiden Büchern, also was mich bei Nicola Huppertz Buch so fasziniert hat, ist einfach diese verschiedenen Ebenen, die sie bedient, oder bedient ist das falsche Wort, aber also diese Geschichte spielt sich auf so vielen verschiedenen Ebenen ab, und das war illustrativ eine sehr große Herausforderung, und sowas mag ich ganz gern. Also wenn da so eine gewisse Reibung ist und wenn es einfach nicht so offensichtlich ist, sondern wenn es einfach illustrativ auch eine Herausforderung ist. Und darum illustriere ich auch ganz gern auch Texte von anderen, also weil das so sich schön ergänzt mit meiner eigenen Arbeit und weil ich da natürlich auch nochmal ältere Kinder auch ansprechen kann.
Und bei Gute Quatschnacht?
Also ich fand die einfach wahnsinnig lustig, und ich bin, glaube ich, ein sehr humorvoller Mensch, und Humor spielt in meinen eigenen Geschichten eine große Rolle und generell in meinem Leben, und das hat mich dann da sofort einfach abgeholt. Also diese Zungenbrecher und diese Szenarien und auch dieser lakonische Ton, der so herrscht mit diesen Kommentierungen, die Jussi Jubitsch da am Ende jedes Zungenbrechers hat, das fand ich einfach so eine witzige Art des Einschlafbuches, weil es ja eigentlich so total ungewöhnlich ist, dass da so abgeht. Ja. Man will ja eigentlich, dass die Kinder zur Ruhe kommen.
Genau. Ich dachte mir die ganze Zeit, schlafen die danach wirklich?
Ja, genau. Also das ist natürlich vielleicht, das Ergebnis mag vielleicht nicht ganz so zufriedenstellend für die Eltern sein, aber also es ist, glaube ich, auf jeden Fall ein sehr großer Spaß.
Aber ich denke auch, dass gerade die Bücher doch eigentlich auch dazu anleiten, mit Erwachsenen oder mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, über das Bild auch zu sprechen oder es gemeinsam anzuschauen. Auch dein wunderbares Erzählbilderbuch, als die Schweine ins Weltall flogen. Ich musste sofort natürlich an die Schweine im Weltall denken. Irgendwie bin ich nur Muppets-Anhänger. Aber was sind Erzählbilder?
Was sind Erzählbilder? Also das ist ein Konzept, ich kenne es jetzt nur so von Mixed Vision, dem Münchner Verlag. Die haben diese, das ist mittlerweile auch eine Reihe von mehreren Erzählbilderbüchern, wo Künstler sozusagen Bildwelten oder Bildtafeln entwerfen ohne Text. Also die ersten Bücher in der Form waren, glaube ich, zu Sprichwörtern oder zu Gegensatzpaaren, also groß, klein, laut, leise. Und da gibt es zum Beispiel eins von Eva Muckenthaler, fällt mir jetzt gerade ein. Bei mir war es so, wir wollten so ganz alltägliche Kinderbegriffe illustrieren. Also sowas wie Baum, Auto, so diese ersten Wörter, die Kinder sprechen lernen. Und das war so die Idee. Und dann ein, zwei Wörter, die so ein bisschen rausfallen, wie Kaugummi und Gänsehaut, um das so ein bisschen zu brechen. Und war ich eigentlich angehalten, da so frei drauf loszulegen und rumzuspinnen und da zu dem jeweiligen Begriff eine Doppelseite zu entwerfen, wo Kinder wahnsinnig viel entdecken können und wo die Idee ist, dass man eben zusammen mit den Erwachsenen eigene Geschichten erfindet und so fabuliert und auch vielleicht philosophiert sogar, sich da einfach in den Details auch so ein bisschen verliert und einfach seine Fantasie spielen lässt.
Hinter der Königin der Pappe verbirgt sich also ein ganz großes Portfolio an Bilderbüchern, an Macharten des Bilderbuchs. Ich hatte die auch sehr stark bei der Pappe verortet, ne? Aber wenn man genauer schaut und sich erinnert, so lange ist es ja noch gar nicht her, dann sieht man, wie viele Bilderbücher, wie viele unterschiedliche Felder du darin bedienst. Das finde ich ganz großartig. Du hast in München und London studiert und nach deinem Abschluss hast du auch in einer Werbeagentur angefangen, aber als sie dich dann nehmen wollten, dann doch lieber nicht. Also was war da der Antrieb? Einerseits natürlich hast du sicher davon profitiert in deinen Bilderbüchern, andererseits aber war es das dann doch nicht.
Nee, das war es einfach nicht. Also ich habe auch während dem Studium schon in Agenturen gejobbt und wusste eigentlich schon, dass das eigentlich nicht das, wo ich mich wirklich sehe. Aber man muss auch dazu sagen, als ich aus London zurückkam und nach meinem Master, gab es gar keine Jobs für Absolventen. Also es war wirklich so dieser Internet-Hype, diese große Blase war geplatzt. Also es gab einfach keine Jobs und man war wirklich so diese Generation Praktikum, die man immer so schön sagt. Dann habe ich wirklich so ein Trainee gemacht und genau, und als sie dann meinte, sie würde mich übernehmen, habe ich mir gedacht, nee, ist das jetzt, was ich machen möchte? Und habe dann den Schritt in die Freiberuflichkeit gewagt mit der Illustration. Es war zäh am Anfang wirklich. Es hat einfach auch lange gedauert, bis man irgendwie wahrgenommen wird oder bis man einfach sich diese Kontakte erarbeitet hat und ja, die ersten Bücher dann veröffentlicht.
Gab es da Vorbilder für dich?
Also Vorbilder, ich finde das immer so einen ganz großen Begriff. Also ich verwende Vorbilder eher so im zwischenmenschlichen Bereich, also wo Leute mich beeindrucken, weil sie also besonders menschlich sind. Oder einfach irgendwie da irgendwie große Taten zeigen. Klar findet man irgendwie berühmte IllustratorInnen unterschiedlichster Art irgendwie toll, also und fühlt sich da inspiriert. Also klar, im Studium war so Wolf Erlbruch unser Guru, sage ich jetzt mal so. Und natürlich auch eben der Peter Hammer Verlag immer schon in meinem Visier. Und umso schöner, dass ich da jetzt auch bin. Aber klar, da war das natürlich, hatte sich das noch lange nicht abgezeichnet.
Ja, ich finde es schön, weil ich hätte tatsächlich den Begriff Vorbilder weiter gemeint, weil gerade wenn man am Anfang steht, braucht man ganz viele Menschen auch, die einem so ein bisschen Mut zusprechen, die Orientierung geben und die einem helfen, auch schlichtweg Tipps geben. Was würdest du, Jungen, Illustratoren, die jetzt da am Anfang stehen und den Weg unbedingt gehen wollen, empfehlen?
Also ich hatte eine Agentin ganz früh, die mich aber eher eben in diesem Werbebereich, also halt Illustration für Werbung vertreten hat und diesen Buchbereich, den habe ich versucht, selbst irgendwie zu bewerkstelligen und bin halt eben auf die Buchmessen gefahren, war da viel in Schlangen gestanden und um da erste Kontakte in die Verlagswelt zu bekommen. Und man kann das einfach nicht mehr vergleichen, wie es heute ist. Also vor 20 Jahren, ich habe noch kleine Büchlein gebastelt und per Post an Verlage geschickt. Also heute, mit einem Klick kann man zigtausend PDFs an zigtausend Verlage schicken, ohne große Mühe, in Anführungsstrichen. Und das ist einfach ein ganz anderer Zugang. Über Social Media hat man viel leichter Zugang zu den Leuten in den Verlagen. Das war vorher, musste man irgendwie rausfinden, ja, wer ist denn da die Kontaktperson? Kann man die irgendwie anrufen? Also vorsintflutlich war das, muss man sagen. Und was soll ich da raten? Also ich glaube, Leute, die Illustration machen wollen, es schadet schon mal nicht, dass man wirklich dann Illustration an einer Illustrationshochschule studiert. Das habe ich ja nicht. Also ich habe Kommunikationsdesign studiert. Das ist allgemeiner und nicht so speziell, sodass man dann sowieso schon auch nicht so die Kontakte in die Branche hat, wie in Hamburg oder so, wo dann eben auch die Dozenten schon aus den Bereichen kommen und einem da sicherlich auch wegweisend irgendwie Hilfestellung leisten können. Da gab es jetzt bei mir nicht so viele, aber es gab viele, die mir Mut zugesprochen haben und die an mich geglaubt haben. Unter anderem mein Mann, der mich da einfach auch finanziell unterstützt hat und wo ich sehr dankbar bin, der hat da wahrscheinlich auch einfach mehr an mich geglaubt, als ich das manchmal getan habe. Und also meine Eltern auch, also auch mein Vater, der hat irgendwann mal gesagt, du musst das machen, wofür du brennst. Das rechne ich meinen Eltern sehr hoch an, weil sie haben, glaube ich, viel auch mit mir gelitten. Wenn sie sehen, das Kind hat irgendwie Abitur, hätte alles studieren können und dann geht es diesen ja vielleicht nicht ganz so einfachen Weg in die brotlose Kunst erstmal und dann bis man dann einfach, ja, man möchte ja, dass sein Kind von dem leben kann, was es studiert hat, ja, oder gemacht hat.
Ja, aller Anfang ist schwer und das stelle ich mir aber nicht nur im Berufsleben so vor, sondern auch, wenn deine Geschichten entstehen. Ist es für dich eine Überwindung, so eine Geschichte aufs Papier zu bringen und wie, wenn ja, gelingt es dir dann anzufangen?
Also es ist für mich schon immer wieder eine Überwindung, gerade wenn ich lang nichts mehr gemacht habe, dann ist das weiße Blatt Papier schreit einen dann schon sehr laut an. Klar, man denkt jetzt, okay, ich habe jetzt so eine Reihe und die funktioniert nach einem ähnlichen Muster. Ich habe dieses Rezept sozusagen, nach dem ich vorgehen kann, aber muss es natürlich auch immer wieder neu bedienen und irgendwie auch überraschend bedienen. Also es ist so beides. Einerseits gibt es ein Schema, nach dem man vorgehen kann, aber man will ja natürlich nicht immer genau das Gleiche machen. Das Anfangen selber fällt mir dann nicht so schwer, aber einfach diesen Spannungsbogen hinzukriegen über so wenig Seiten, das ist eigentlich immer die große Herausforderung. Man hat 12 oder 13 Doppelseiten, will eine Geschichte erzählen, will diesen Spannungsbogen und dann noch das Happy End. Also das ist immer so, ist das Schwierigste eigentlich. Wenn das dann mal geschafft ist, dann ist eine große Hürde überwunden.
Ja, wir sprechen immer über ein ähnliches Muster. Die Tiere stehen vor einem Problem. Ja, dann kommt meist das Kind, ein Kind, das einen weiteren Impuls reinbringt und am Ende löst sich alles in bestem Wohlgefallen auf, jedenfalls für Kind und Tier. Gerade der Moment, der die Sache zum Turn bringt, die genau das Mitmachen auslöst. Wie kommt man denn auf diesen Moment? Also gibt es Orte oder Situationen, die dich selbst anregen für diese Geschichten?
Also das ist immer total banal in meinem Büro und sitze da und schaue aus dem Fenster im Garten und brüte vor mich hin. Und dann gibt es natürlich den tollen Austausch mit meiner Lektorin, Sophia Marzolf, die hier auch aus München ist. Und wenn ich dann wirklich so gar nicht weiterkomme, also wir spielen uns dann schon auch so die Bälle zu. Ich gebe einen Impuls, sie sagt, was sie drüber denkt und dann findet sich's schon irgendwie. Ja. Also es ist schon immer so ein Durchmanövrieren und manchmal geht es schneller und manchmal dauert es auch lang, bis ich zu dem Punkt komme, okay, so könnte es gehen.
Es ist interessant zu hören, dass du im Austausch stehst über deine Geschichten. Also das nicht im Alleingang, sondern schon im Austausch. Und das ist doch ein langer Entstehungsprozess für so eine relativ kurze Geschichte. Deine Bücher funktionieren ja glücklicherweise universell. Sie werden in viele, viele Sprachen übersetzt. Aber dabei könnt ihr mir gerade die Übersetzung nicht so einfach vorstellen, weil sie ja viel auch mit Lautmalerei und mit diesen Überraschungsmomenten arbeiten. Die müssen ja auch in jeder Sprache so funktionieren. Bist du denn in den Übersetzungsprozess eingebunden?
Das kommt darauf an, ob ich die Sprache verstehe oder nicht.
Ja. Also,
ich kriege schon die Sachen zugeschickt, nicht von allen. Mhm. Klar, wenn ich jetzt irgendwie Koreanisch,
Ja,
also ich kann es bei irgendwie einem Übersetzungsprogramm eingeben, aber da kommt dann schon auch manchmal was sehr Seltsames raus, je nachdem, wie gut diese App funktioniert. Gerade bei Französisch oder Englisch, da war ich jetzt eigentlich schon auch immer wieder mit beteiligt oder ich kriege das dann von der Agentur zugeschickt, kann da auch Rückmeldung geben und das wird eigentlich auch immer berücksichtigt, muss ich sagen. Ich argumentiere auch, warum das so sein soll, ja, weil ich finde, für mich ist diese Reduktion das Entscheidende bei diesen Büchern und mir ist klar, dass das nicht in jeder Sprache funktioniert. Also gerade das Deutsche kann sehr reduziert arbeiten, aber ein Französisch funktioniert einfach ganz anders und dann muss man natürlich den Duktus der Sprache verstehen oder zumindest einsehen, dass man dann mit seiner Reduktion dann nicht weit kommt. Ja.
Kam da denn auch schon mal so lustige Momente raus? Also ich kann mich erinnern, wir haben von Paul Maar das Sams ins Rumänische übersetzen lassen und dann war das Sambo und Sambo ist im Rumänischen offenbar auch eine Biermarke. Also, oder dass sich der ganz verändert hat, der Clou.
Ja, also es ist dann manchmal schon also ein, zwei Sachen, wo ich dann auch dann interveniere und sage, nee, das ist so überhaupt nicht gemeint. Also wir haben auch mal bei einer Übersetzung, da wurde nicht ganz genau geguckt und dann wurde aus dem Kind, das, ich möchte ja, dass es geschlechtsneutral ist, wurde dann halt das Mädchen. Da war ich dann schon nicht ganz erfreut, muss ich sagen. Mhm. Also und es wurde dann auch in der weiteren Auflage dann wieder geändert. Mei, solche Sachen passieren dann.
Passieren.
Ja, und es ist natürlich auch manchmal mit so Pronomen oder mit Adjektiven, die dann irgendwie sich an dem Geschlecht orientieren, auch nicht so ganz einfach in einer anderen Sprache. Ja. Ob es da so eine neutrale Form dann gibt. Oder ob es dann einfach sowieso automatisch einem Geschlecht zugeordnet wird.
Der Kinderbuchmarkt ist ja sehr groß und manchmal auch sehr laut. Mich freut es dann schon, wenn ich diese sehr freundlichen Kinderbuchecken in Buchhandlungen sehe, aber es ist auch so ein bisschen ein Buhlen um Aufmerksamkeit. Nervt dich das eher oder stehst du dem gelassen gegenüber?
Nee, das nervt mich gar nicht. Also ich freue mich immer, wenn ich meine Bücher in Buchhandlungen entdecke, weil das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Bin da sehr wertschätzend, wenn ich meine Bücher da finde. Aber ich bin natürlich auch in einer komfortablen Position. Also dadurch, dass diese Pappbilderbücher sehr erfolgreich sind, eben kann ich gelassen sein mittlerweile. Ja.
Wie geht's dir mit Auszeichnungen? Also ich habe jetzt gesehen, dein Rutschdoch DAX ist für den Huckepack Bilderbuchpreis 2026 nominiert. Deine Bücher haben schon etliche Auszeichnungen bekommen. Der Leipziger Lesekompass oder der Troisdorfer Bilderbuchpreis. Was bedeutet dir diese Form der Anerkennung? Und auch gerade, wenn es dann um Fachpersonal geht, das dazu was sagt, das sind ja doch literaturpädagogische Empfehlungen auch. Oder sagst du, ist gar nicht so wichtig, hauptsächlich die Kinder finden es gut.
Also natürlich sind mir die Kinder in erster Linie wichtig, das ist ja wohl klar. Mich freuen auch die Rückmeldungen von Eltern, die ich halt auch viel bekomme. Also da geht mir echt immer das Herz auf. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, mich hätte jetzt diese Nominierung für den Huckepack-Preis nicht sehr gefreut. Also diese Anerkennung aus dem Fachpublikum.
Ja. Ja, mein Hintergrund war schon der, wenn man ja auch als Illustrator häufig allein da sitzt, wie du beschreibst, in deinem Arbeitsbüro und ja, man macht sich viele Gedanken und sieht es überhaupt jemand, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Deswegen war halt die Frage, ob Preise da helfen, auch wieder Motivationsschub geben und sagen, ja doch, es wird schon anerkannt oder ob sie eher schon inflationär sind. Ja, also nochmal der Papperl auf dem Deckel.
Also bei mir sind sie jetzt nicht inflationär, das könnte ich jetzt nicht behaupten. Klar, ich habe schon ein paar Preise bekommen, aber jetzt auch nicht so, dass da ganze Wände tapeziert werden damit. Also mich freut jede Form der Auszeichnung. Aber tatsächlich muss ich sagen, sind diese persönlichen Rückmeldungen, die ich bekomme, für mich noch viel motivierender, wenn ich mal wieder so an mir zweifle und denke, okay, hat das irgendeinen Wert? Nimmt das irgendjemand wahr? Ist das überhaupt von Bedeutung, was ich hier mache? Und wenn dann da einfach irgendwie eine nette E-Mail kommt, wo irgendeine Mutter mir erzählt, dass sie dementen Großvater mit ihren Kindern vorliest aus meinen Büchern im Seniorenheim, dann sitze ich da und denke mir, boah, das ist so ein schöner Moment, dass das jemand mit mir teilt und dass meine Bücher da so einen Impact haben. Ja. Also das bedeutet mir in dem Fall tatsächlich noch mehr für meine Motivation.
Ja, das ist schön formuliert, weil es ja doch die ganze Familie dann auch betrifft, die sich damit beschäftigt und wo genau? Literatur ihren Sinn und Zweck hat. Wenn du dir jetzt anschaust, ja, viele Eltern stehen vor der Auswahl von ganz, ganz vielen Bilderbüchern. Und was denkst du, sollten Eltern bei der Auswahl von Büchern beachten oder beim Vorlesen auch beachten?
Ich finde es schwierig, da jetzt irgendeine Vorgabe zu geben. Also ich denke mal, also was jetzt gerade so aktuell immer im Gespräch ist, dass man darauf guckt, dass es keine KI-generierten Bücher sind. Ja. Das wäre jetzt so mal das eine. Was nicht unbedingt heißt, dass menschengemachte Bücher automatisch qualitativ immer gut sind. Ich finde, dass man auch Kinder mit in den Auswahlprozess einbinden sollte. Das habe ich eigentlich immer so gemacht, dass wenn wir jetzt in den Bibliotheken waren, die Kinder durften immer ihre Sachen aussuchen, egal ob ich jetzt gut fand oder nicht, egal ob inhaltlich oder aus ästhetischen Gründen. Meine Kinder durften alles mitnehmen und wir haben alles gelesen, und weil ich finde, dass es wichtig ist, um geschmacksbildend zu sein. Also wenn man, je mehr man kennt, umso mehr schätzt man auch die qualitativ hochwertigen Dinge oder lernt, diese Dinge zu schätzen.
Jetzt haben wir schon gehört, dass du Fanpost bekommst von Eltern. Kommt da auch von Kindern viel Rückmeldung? Könnte ich mir vorstellen.
Also die Kinder sind ja natürlich super klein. Also wenn ich jetzt an die Pappbilderbücher denke. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel mal einen Workshop im Literaturhaus und mit Grundschülern. Und dann hatte ich die Pappbilderbücher dabei, um den Kindern zu zeigen, was ich so mache. Und dann meinte ein Kind, ach, das war mein Buch als Kind, mein Lieblingsbuch als Kind. Ich habe mir gedacht, oh, das ist süß, das sagt jetzt ein Zehnjähriger. Ja, total goldig gewesen, der Moment. An sich, also ich kriege wirklich viel Rückmeldung von Familien, die mir wirklich auch Videos schicken, also gerade aus dem Ausland. Die Familien, die sind da, glaube ich, einfach nur mal irgendwie unbedarft oder lockerer. Und ich behalte das für mich. Ich freue mich über diese Momente, die mir da schicken aus ihrem intimsten Familienleben, und würde das jetzt auch nie irgendwo weiter posten oder so. Aber es ist schon erstaunlich, was ich da oft zugeschickt bekomme.
Für einen selber doch auch interessant, sicherlich auch international.
Ja, also dann, ich sehe dann wirklich, dann liegt der Papa mit dem kleinen Baby irgendwie im Bett und dann lesen die mein Buch und das Kind liest es vor und brabbelt da, und ich denke mir, okay, ich bin ja auch trotzdem eine fremde Person, wenn die. Aber scheinbar dann doch so ein Teil der Familie, dass da irgendwie so eine Intimität da ist. Bin da auch sehr berührt, muss ich sagen.
Was soll denn ein Kind fühlen, wenn es dein Buch zuklappt? Auf jeden Fall sich ein Stück erwachsener fühlen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich möchte, dass sich das Kind unterhalten fühlt. Das ist für mich total wichtig. Da schreien jetzt die Pädagogen auf. Genau, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Das Kind muss sich unterhalten fühlen. Und dass es auch ein Stück weit gewachsen ist. Gerade weil die Kinder ja im Spracherwerb sind. Und wenn sie dann merken, sie können das dann schon mitsprechen oder haben Spaß an diesen Lauten. Ja, dass man einfach so ein bisschen größer geworden ist vielleicht.
Ja, der Grundschüler hat es dir ja bestätigt.
Ja, ich muss auch sagen, klar, die Pappbilderbücher werden immer für die Kleinen gesehen, aber ich habe auch schon ganz andere Dinge erlebt, wo also Erstklässler einen Workshop über viele Monate mit meinen Büchern gemacht haben fürs erste Schreiben von Geschichten. Also weil die ja diesen klassischen Aufbau, Geschichtenaufbau haben. Und da war ich in Frankreich eingeladen, und da hat eine französische Klasse wirklich über mehrere Wochen dann die Bücher analysiert und nach dem Muster eine eigene Geschichte entwickelt. Also gibt auch das, ja. Also es ist schon nicht unbedingt mit 2 oder 3 Jahren vorbei.
Ich kann mir vorstellen, dass Kinder höchst zufrieden sind, wenn sie dein Buch zuklappen. Jedenfalls ich bin's. Und auch darüber, was der Bär zum Geburtstag bekommt. Du hast ein wunderschönes Büchlein gemacht, Glückwunsch, Bär. Es passt so gut, weil die Akademie feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag. Ich glaube, wir beide auch. Und der Michaelsbund
seinen lauter 50er.
Ja, der Michaelsbund seinen 125. Geburtstag. Ob wir das noch schaffen, aber ja. Ja, es ist fast so, als wäre das Büchlein ein kleines Geburtstagsgeschenk für dich oder auch für den Peter Hammer Verlag. Wir haben, also die Jubiläen hören nicht auf. Jedenfalls empfehle ich es jeder Bücherei, die eine kleine Geburtstagsparty feiern möchte. In unserem Fall hat Bär Geburtstag, und gleich kommen seine Gäste.
Bär hat Geburtstag. Er hat das Haus geschmückt, den Tisch gedeckt, sich fein gemacht. Gleich kommen seine Gäste. Bär ist ganz aufgeregt, denn er wünscht sich sehnlichst... Ding Dong! Es ist das Krokodil. Glückwunsch, Bär! Hier, Für dich. Ich hoffe, ich hab's erraten. Oh. Danke, liebes Krokodil. Ein Rettungsreifen. Ja, der sollte wirklich in keinem Haushalt fehlen. Sicherheit geht vor. Ding dong. Es ist die Gans. Glückwunsch, Bär. Hier für dich. Ich hoffe, ich hab's getroffen. Danke, liebe Gans. Ein Wecker. Den kann ich total gut gebrauchen, falls mein anderer mal kaputt geht. Ding dong. Es ist das Schwein. Glückwunsch, Bär. Hier für dich. Ich hoffe, es ist das Richtige. Danke, liebes Schwein. Eine Glühbirne. Wie originell und so formvollendet. Ding dong. Es ist die Katze. Glückwunsch, Bär. Hier, für dich. Ich hoffe, es passt. Danke, liebe Katze. Eine Krawatte. So eine habe ich noch nicht. Ist mein ganz anderes Rot. Ding dong. Es ist der Hund. Glückwunsch, Bär. Hier, für dich. Ich hoffe, es gefällt. Huch. Danke, lieber Hund. Eine Kettensäge. Davon habe ich schon immer geträumt. Und? Wer hat es nun am besten getroffen? Naja, um ehrlich zu sein. Alle und doch keiner von euch. Mein Wunsch ist zwar rot, kann klingeln und hat Reifen, Kette, Licht. Aber Ding Dong! Es ist die Maus. Glückwunsch, Bär! Bitte entschuldige die Verspätung. Dein Geschenk steht draußen. Ich hoffe, du freust dich. Hoppla. Danke, liebe Maus. Ein Fahrrad. Nein, doch nicht das. Das hier. Überraschung. Glückwunsch, Bär. Sollen wir es verraten? Spoilern? Was das Geschenk wirklich war?
Das überlasse ich dir. Ich glaube, das soll jeder rausfinden.
Genau.
Liebe Susanne, ich danke dir für diese vielfältigen Einblicke in deinen Erzählkosmos. Man kann sich einfach nur freuen an deinen Büchern. Und wer noch mehr erfahren möchte, der kann gerne auch auf die Webseite schauen, www.susannestrasser.de, oder nehmt einfach mal ein Bilderbuch von ihr in die Hand. Zum Beispiel Glückwunsch, Bär. Die sind echt tierisch gut. Und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Claudia, für deine Zeit und dieses schöne Interview.
Vielen Dank fürs Zuhören an Sie und bis zum nächsten Mal bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, produziert vom Münchner Kirchenradio.